Ja, Susanne hat es gesagt, wir sind gerade mittendrin in einer neuen Predigtreihe als Gemeinde. Und diese Predigtreihe heißt, entdecke die Möglichkeiten. Entdecke die Möglichkeiten. Und in insgesamt 5 Stationen schauen wir auf das, was Gemeinde ausmacht. Wir schauen auf das, was Gemeinde kennzeichnet, aber auch welche Möglichkeiten Gemeinde bietet. Welche Möglichkeiten entstehen, wenn wir Teil von Gemeinde sind. Und heute geht es darum, um den Gedanken Gemeinde gestalten. Entdecke die Möglichkeiten Gemeinde gestalten. Eine große, kleine, eine kleine, große Aufgabe. Wir werden immer wieder mal drauf kommen, dieses kleine, große, ist das eigentlich eine kleine Aufgabe oder eine große Aufgabe oder ist es eigentlich eine große Aufgabe, die eine kleine Aufgabe ist? Gemeinde gestalten, große, kleine oder kleine, große Aufgabe. Letztes Mal ging es darum, dass wir dadurch, dass wir als Gemeinde Teil von etwas sind, dass wir ein Team sind, uns gegenseitig ergänzen. Und ich lege es euch sehr ans Herz, diese Predigt, falls ihr sie noch nicht gehört habt, euch nochmal anzuhören. Gerade so dieser eine Gedanke, was heißt es, dass es ein Team gibt? Also nicht toll, ein anderer macht, sondern together everyone achieves more. Also gemeinsam können wir tatsächlich mehr erreichen. Das war so einer der Grundgedanken, dass wir nicht auf einem Bein alleine stehen können. Das habt ihr sogar ausprobiert, habe ich gehört, nachher in der Predigt, als ich sie angehört habe. Und dass man da tatsächlich auch sich leichter tut, wenn man gestützt wird und zusammen mit anderen unterwegs ist. Wir brauchen den anderen, wir brauchen die Ergänzung. Keiner von uns alleine kann alles. Und Gemeinde ist ein Ort, wo man das leben kann. Gemeinde ist ein Ort, wo man das befreiend erleben kann, wie das ist, Teil von etwas Größerem zu sein. Und wir sind ja nicht nur Gemeinde, und darum geht es heute, Gemeinde aus Selbstzweck. Es geht ja nicht nur darum, tatsächlich eine neue Organisationseinheit zu schaffen und sagen zu können, diese Organisationseinheit, diese Gemeinde gibt es jetzt hier im Rems-Murr-Kreis, sondern damit verbunden ist eine kleine, große oder große, kleine Aufgabe, nämlich das Reich Gottes zu bauen. Das Reich Gottes zu bauen. Ich weiß nicht, ob du schon mal vor eine große Aufgabe gestellt warst. Mir ging das so, als ich vor inzwischen knapp 20 Jahren mich auf meine erste richtige Stelle beworben habe. Bei der Deutschen Bibelgesellschaft damals gab es eine Projektausschreibung, die hieß, wir suchen einen Jugendlektor mit dem Ziel, eine neue Bibelübersetzung zu erstellen. Und da dachte ich, das hört sich interessant an. Und ja, so eine Aufgabe ist so ein Projekt, das dauert wahrscheinlich 10 Jahre. Es ging um diese Bibelübersetzung. Ich halte nach 20 Jahren immer noch das Neue Testament in den Händen. Was für eine große Aufgabe das ist, die Bibel zu übersetzen. Und tatsächlich, wie schwierig und wie komplex und wie umfangreich das Ganze ist. Ich bin froh, dass mir das damals nicht bewusst war, sonst hätte ich mich wahrscheinlich nicht drauf beworben. Und manchmal stolpert man im Leben über Aufgaben, wo es gut ist, nicht so genau zu wissen, wie groß diese Aufgabe eigentlich ist. Und das kennt ihr vielleicht aus eurem eigenen Leben und Alltag. Ich denke immer wieder an Kindererziehung. Wie gut, dass man vorher nicht weiß, was für eine große, kleine, kleine, große Aufgabe das ist. Wie erfüllend das sein kann, überhaupt keine Frage, aber tatsächlich, was da alles dranhängt. Das Reich Gottes bauen? Das Reich Gottes bauen, eine große Aufgabe? Und wir hören auf 3 Verse aus Epheser 4. Ich lese aus dieser teilfertigen Übersetzung, die übrigens am 21. Januar 2021 fertig wird. Ich lese aus dieser Übersetzung Basisbibel uns 3 Verse vor, aus dem Epheserbrief, und zwar eben die Verse 14 bis 16. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch alle stützenden Sehnen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seiner Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Drei Verse, die eben ein bisschen auch aus dem Zusammenhang gerissen sind. Ich werde sie gleich in den Zusammenhang einsortieren. Und ich bitte euch aber wirklich von Herzen darum, und ich muss das wirklich ernst meinen, denn ich habe hier in meinem Manuskript drei Ausrufungszeichen hinter diese Bitte gemacht. Ich bitte euch darum, lest euch das Kapitel 4 im Epheserbrief heute nochmal ganz durch. Denn dann wird sich zum einen die Predigt nochmal ein Stück einsortieren, zum anderen werdet ihr aber ein wunderbares Bild präsentiert bekommen, wie Paulus Gemeinde beschreibt. Und wie schön es ist, Teil einer Gemeinde sein zu können. Und wie schön es ist, Teil auch dieses größeren Auftrags zu sein und sich innerhalb dieses Auftrags zu entwickeln. Es ist fast eine ganze Perlenkette von Gedanken, die Paulus nach und nach und nach und nach aufreiht. Und dann kommt er zu Vers 14 und sagt, Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind vom falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Woran knüpft dieser Vers an? An den Gedanken, dass wenn wir uns als Menschen in der Gemeinde entwickeln, wenn wir selber im Reich Gottes eingebaut werden und auch aufgebaut werden, zu mündigen Menschen werden. Wir werden zu mündigen Menschen. Und wir schauen jetzt in drei Punkten auf diese drei Verse, nämlich den ersten Punkt, worin liegt eigentlich Stärke von Gemeinde und weshalb ist es so gut, an diesem Bau von Gemeinde mitzuwirken, an dieser kleinen, großen Aufgabe. Das zweite ist, worauf fußt eigentlich diese Stärke? Und der dritte Gedanke, um den es dann mit dem dritten Vers auch gehen soll, warum lohnt es sich, bei Gemeinde mitzumachen, bei diesem kleinen Großprojekt, das Reich Gottes in dieser Welt zu bauen? Also Vers 1, Vers 14, die Stärke von Gemeinde. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein. Paulus hat das Bild eines reifen Menschen vor Augen. Eines Menschen, der verschiedene Lebensphasen durchlaufen hat, der dadurch, dass er sich gerieben hat mit anderen, zu einem Menschen geworden ist, der mündig ist, der in der Lage ist, das, was um ihn herum passiert, zu bewerten, eine Einschätzung dazu zu bekommen. Und ich habe gerade so gedacht, in dieser Zeit heute ist es enorm wichtig, mündig zu sein. Paulus sagt, jeder Mensch steht in der Gefahr, sich im Meer der Lügen, das um ihn herum tost, zu verlieren. Und dabei das Eigentliche, worum es im Leben geht, aus dem Blick zu verlieren. Ich finde das ein unheimlich schönes Bild. Auch so ein Stück für das, was jetzt gerade passiert. Mir geht es zumindest immer wieder so, für die Zeit, in der wir gerade sind. Ich habe in meinem Leben noch nicht so oft das Wort Verschwörungstheorie gehört, wie in den letzten Jahren. Bisher kannte ich eigentlich immer nur drei Verschwörungstheorien. Elvis ist nicht tot. Die Amerikaner waren nie auf dem Mond. Und Bielefeld gibt es nicht. Das sind so die drei Verschwörungstheorien, mit denen ich bisher so konfrontiert worden bin. Aber jetzt erleben wir eine unglaubliche Polarität von Meinungen. Es scheint nur noch schwarz und weiß zu geben und hinter allem scheint sich irgendwie eine Hidden Agenda, wie man das so schön im Englischen sagt, eine verborgene Agenda zu liegen. Irgendwelche Intrigen oder Absichten, gerade im Zusammenhang von Corona. Schwarz oder weiß, Wahrheit oder Lüge. Ich bin immer wieder mal ein bisschen überrascht und irritiert, was man momentan in den Facebook-Status von manchen Leuten liest, was sie so teilen, was sie so weiterreichen an Gründen, was gerade jetzt so alles passiert, an Motivation dafür, warum bestimmte Restriktionen im Rahmen von Corona passieren. Was man da so immer wieder mal entdeckt in diesen Status. Es ist übrigens der richtige Plural, ich muss das nachgucken, es gibt nicht Status, es gibt auch nicht Stati, Status, also ich werde es jetzt nicht analysieren, mache ich nur falsch, aber Plural von Status, wenn ihr euch das als einzige Kern dieser Predigt mitgenommen habt, Plural von Status ist Status. Nee, also was man da findet, tatsächlich ist bisweilen irritierend und hier und da auch verängstigend, wo hinter Bill Gates alles stecken soll. Ein Meer von Lügen, ein tosendes Meer, das uns momentan als Gesellschaft umgibt und irgendwo auch als Gemeinde umgibt. Es ist eine große Stärke von Gemeinde, dass sie dabei helfen kann, sich zu orientieren und Halt zu finden. Gerade in einer Gesellschaft, die so aufgewühlt ist, wie die unsrige im Moment. Und zwar nicht deshalb, weil wir so genau wüssten, was da draußen jetzt so wahr oder falsch ist. Aber weil uns als Gemeinde, und damit schließe ich also alle Gemeinden, christlichen Gemeinden ein, weil uns etwas kennzeichnet, was nicht wir selber sind. Nämlich Christus. Christus, der das Haupt ist von Gemeinde. Christus, der einen völlig anderen Blick auf diese Welt schenkt. Und der auch ein Stück Gelassenheit schenkt, mit der einen oder anderen Unruhe in dieser Welt umzugehen. Ich komme da gleich nochmal ein Stück drauf, aber was das bedeutet daran, oder was es auch heißt, eben Halt und Orientierung in der Gemeinde finden zu können, dadurch, dass man sich immer wieder auf Christus ausrichtet und nicht an den Themen abarbeitet, die einen umgeben im Umfeld, ist mir deutlich geworden an einer Geschichte, die Petrus erlebt hat. Ich würde sagen, eine der Top 10 Geschichten des Kindergottesdienstes, Petrus auf dem Wasser. Ich habe sie daraufhin nochmal durchgelesen. Die Jünger sind auf dem Meer, auf dem See Genezareth unterwegs und kommen in unruhige Gewässer, Sturm, Fallwinde, wühlen das Wasser auf. Sie geraten in Panik und Seenot und Jesus ist nicht mit an Bord. Aber er sieht sie vom Ufer aus und er geht über das Wasser zu ihnen hin. Und die Jünger sind natürlich, sagen wir mal, leicht irritiert, als sie ihn dann dort außerhalb des Bootes auf dem Wasser sehen. Sie halten ihn für ein Gespenst, was durchaus verständlich ist. Und dann ruft Jesus ihnen zu: Erschreckt nicht. Und Petrus antwortete Jesus: Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagte: Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war, und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus: Du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Und die Antwort gibt der Text selbst. Petrus hat gezweifelt, weil er den Wellen um ihn herum mehr Aufmerksamkeit gegeben hat als Christus. Und ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit können wir als Gemeinden immer wieder darauf aufmerksam machen, dazu einladen und sagen: Gebt den Wellen, die uns als Gesellschaft umgeben, nicht diese volle Aufmerksamkeit. Verliert nicht aus dem Blick, worum es im Leben eigentlich geht. Nämlich Erfüllung zu finden, Sinn im Leben zu finden, Halt zu finden. Und das alles bietet Christus an. Und das alles kann durch Gemeinde erfahrbar und erlebbar werden. Eine der großen Stärken von Gemeinde, Orientierung und Halt schenken in Zeiten größter Not. Und eben darauf aufmerksam zu machen, dass eben wir teilhaben an dieser großen Aufgabe, Reich Gottes zu bauen, die daraus besteht, zu sagen: Christus ist das Zentrum der Geschichte. Christus ist eigentlich das, worum es geht in diesem Leben und in dieser Welt. Momentan läuft, und das verliert man fast aus dem Blick, während wir hier sitzen, die größte Rettungsaktion der Welt. Nämlich Menschen, die verloren sind, einzuladen, in eine Beziehung zu Jesus Christus zu kommen. Ein guter Bekannter von mir hat mal gesagt, er ist Leiter von ProChrist, einer großen Evangelisationsorganisation, und er hat das mal damit verglichen, hat gesagt: Gott macht die größte Rückrufaktion, die die Welt je gesehen hat. Wenn Mercedes oder BMW wieder Autos zurückruft, um was in Ordnung zu bringen, dann sind das manchmal Hunderttausende. Gott macht die größte Rückrufaktion der Welt. Und die passiert jetzt. Und Corona und all die anderen Dinge sind nicht das Wichtigste, sondern dass Christus in dieser Welt aktiv wird, dass er sein Reich baut. Und das passiert durch Gemeinde. Das passiert durch uns, die wir einander brauchen, die wir ergänzungsbedürftig sind, die wir brauchen, weil wir eben alleine nicht reichen und nicht auf einem Bein stehen können. und die sich immer wieder daran erinnern, dass Wind und Wellen nicht stärker sind als die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wind und Wellen werden niemals stärker sein als das, was durch Christus möglich wird. Und wir brauchen einander, um uns daran zu erinnern, auch in diesen Zeiten jetzt, in dieser Gemeinde hier, in Winnenden, in den ganzen Gemeinden, die hier sind, im Rems-Murr-Kreis, in der Region, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Wir sind Teil dieser großen Gemeinde, der sichtbaren und unsichtbaren Gemeinde, und wir rufen Menschen das zu. Das ist unsere Stärke. Das ist unser Beitrag, wenn wir Reich Gottes bauen. Zweiter Gedanke, worauf fußt eigentlich diese Stärke? Dass wir Menschen dabei helfen können, nicht mehr wie unmündige Kinder ein Spielball zu sein in den Wellen zahlreicher Lehren. Das sagt Vers 15. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, nämlich Christus. An der Wahrheit festhalten und von der Liebe leiten lassen. Bitte merkt euch das als zwei Gedanken, ganz essentiell aus diesem Text, aus Epheser 4 heraus. Von der Liebe leiten und an der Wahrheit festhalten. Ganz wichtiges Merkmal von Gemeinde, damit diese Stärke zur Entfaltung kommen kann. Wahrheit, was heißt das? Sich an der Wahrheit festzuhalten oder vielleicht auch von der Wahrheit gehalten zu werden. Wenn man mal genauer hinguckt von der Übersetzung her, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das wiederzugeben. Wahrhaftig zu sein, übersetzt zum Beispiel Luther. Oder Menge übersetzt Wahrheit übend, im Sinne von Wahrheit ausübend. Ihr merkt, da geht ein ganzes Fenster auf, dass es bei der Wahrheit nicht nur darum geht, Wahrheit zu sagen, sondern es geht eher darum, wahrhaftig zu leben, so wie Christus gelebt hat. Authentisch, glaubwürdig, mit ganzer Hingabe und mit ganzer Liebe an dem Evangelium festzuhalten, das Evangelium zu verkünden, aber eben auch die Wahrheit zu verkünden, dass nicht alles in Ordnung ist in dieser Welt und auch in unseren Beziehungen nicht alles in Ordnung ist und dass wir Versöhnung brauchen. Und dass wir Versöhnung empfangen, aber auch weitergeben dürfen. Es geht bei dieser Wahrheit nicht nur darum, zu glauben, dass Jesus Christus mal gelebt hat und dass er wirklich am Kreuz gestorben ist. Oder darum, daran zu glauben, dass seine Botschaft eine positive für diese Welt ist. Das reicht nicht aus. Es geht darum zu glauben, dass nur das Evangelium von der Söhnung mit Gott durch Jesus Christus, dass das die wichtigste und allerwichtigste Botschaft in dieser Welt ist. Und dass wir alles, was mit uns passiert, aber auch mit dieser Welt passiert, im Lichte dieses Evangeliums sehen dürfen. Das ist eine größere Wahrheit. Und an dieser Wahrheit haben sich schon viele Menschen abgearbeitet. Sie sind an ihr verzweifelt. Sie haben versucht, sie abzulehnen, zu vermeiden, ihr aus dem Weg zu gehen. Aber an dieser Wahrheit kommt man eigentlich nicht vorbei. Ich möchte das an einer Geschichte verdeutlichen, über die ich nochmal gestolpert bin im Rahmen der Vorbereitung. Der bekannte amerikanische Schriftsteller Wallace wollte von einem Freund dazu aufgestachelt ein Buch schreiben, um die Unwahrheit des christlichen Glaubens zu beweisen. Mehrere Jahre durchstöberte er alle Bibliotheken auf der Suche nach alten Schriften. Schließlich glaubte er, genügend Beweise gesammelt zu haben und begann mit dem Schreiben. Er verfasste das erste Kapitel, dann das zweite und auch das dritte. Beim vierten Kapitel hörte er auf. Bestürzt stellte er fest, dass er durch die intensive Beschäftigung mit den alten Quellen immer mehr zu der Überzeugung gekommen war, Jesus habe wirklich gelebt und gewirkt. Tagelang innere Kämpfe und Zweifel folgten. Und eines Nachts, als er nicht schlafen konnte, kniete Wallace nieder. Er bat Gott das erste Mal in seinem Leben darum, sich ihm zu offenbaren. Gegen Morgen empfand er ein tiefes Gefühl der Erleichterung und des Friedens. Er erzählte seiner Frau davon. Und sie erzählte ihm, dass sie von dem Tag an, an dem er das Buch begonnen hatte, besonders für ihn gebetet habe. Was sollte nun mit dem gesamten Material passieren? Seine Frau riet ihm, ein ganz neues Buch zu schreiben, in dem er Jesus als den Retter der ganzen Welt darstellte. So machte sich Wallace an die Arbeit und schrieb ein ganz neues Buch. Es erhielt den Titel Ben-Hur und ist heute in der ganzen Welt bekannt. Merkt ihr, was für ein Potenzial in dieser Wahrheit steckt? In dieser Wahrheit des Evangeliums? In dieser Wahrheit von Jesus Christus, die so viel größer ist, als einfach nur etwas für wahr zu halten? Das hat lebensverändernde Kraft, erneuernde Kraft. Und dieser Wahrheit dürfen wir uns stellen. Jesus hat wirklich gelebt, er hat wirklich gewirkt und er war wirklich bereit, aus Liebe ans Kreuz zu gehen, ins Reich des Todes hinabzusteigen und von dort her wieder heraufzusteigen und durch die Auferstehung sichtbar zu machen, dass der Tod besiegt ist, dass wir mit Gott versöhnt sind. So bekennen wir das im Glaubensbekenntnis. Dieser Weg ist dort so beschrieben. Und er kennzeichnet die Christenheit seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Diese Wahrheit hat Gewicht. Und diese Wahrheit darf auch für uns Gewicht haben im Umgang miteinander. Aber, und das ist das zweite Bein, auf dem wir hier in diesem Vers stehen, die Liebe. Wahrheit und Liebe gehören immer zusammen. Das sehen wir an Jesus Christus, weil er aus Liebe bereit war, diese Wahrheit auch der Verdammnis anzunehmen und ins Reich des Todes zu steigen. Diese Wahrheit des Gerichtes, die auf jeden Menschen zukommen kann. Aber der Freispruch, der durch Jesus Christus jetzt für uns möglich ist, das ist alles Zeichen der Liebe. Wahrheit und Liebe gehört eng zusammen. Es gibt die Möglichkeit, durch Liebe diesen Teufelskreis, in dem wir sonst in dieser Welt wären, zu durchbrechen. Und diese hingebungsvolle Liebe, die alles möglich macht, die Wahrheit nicht bricht, aber die auch nicht verletzt. Auch hier wieder ein Text aus der Bibel, aus Johannes 8. Als Jesus einmal vom Tempel kommt und sich setzt, um zu lehren, kommen vor allen Leuten, während er zusammen ist mit seiner Gefolgschaft, die Pharisäer. Sie bringen eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie präsentieren diese Frau, wo ich mich immer wieder frage, wo ist eigentlich der Mann? Aber sie präsentieren diese Frau und fordern Jesus heraus. Nach dem Gesetz muss diese Frau gesteinigt werden. Jesus schreibt mit den Fingern in den Sand, er guckt zum Boden, wir wissen nicht, was er da schreibt. Aber dann steht er auf und er durchschaut, dass es den Pharisäern an der Stelle um eine falsche Wahrheit geht, um eine lieblose Wahrheit geht. Und er antwortet, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Dann setzt er sich wieder hin und schreibt wieder in den Boden mit seinem Finger. Und als er erneut aufschaut, sind alle weg. Nur die Frau steht da. Und er fragt sie, hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr, sagt sie. Ich verurteile dich auch nicht. Geh, aber tu kein Unrecht mehr. Das ist Wahrheit und Liebe, wie sie leibt und lebt in Jesus Christus. Eine Liebe, die nicht aufhört, wenn Unrecht passiert, die aber auch die Wahrheit nicht verleugnet. Jesus weicht hier keinen Zentimeter von der Wahrheit ab. Nämlich der damaligen Wahrheit, Ehebruch ist falsch. Und diese Wahrheit gilt noch immer. Davon weicht er nicht ab. Und gleichzeitig durchbricht er diese vermeintliche Wahrheit, dass aus auch eben die Verurteilung erfolgen darf, aus Liebe. Und er macht darin die eigentliche Wahrheit, nämlich die Wahrheit des Evangeliums, sichtbar. Nämlich, dass Versöhnung möglich ist. Und dass Wahrheit nicht darin besteht, eine Grundlage zu haben, den anderen verurteilen zu dürfen. Liebe und Wahrheit gehen einher. Und wenn wir in unserem nächsten Konflikt landen und wenn vielleicht wir glauben, dass das Recht auf unserer Seite ist, sollten wir uns an die Wahrheit und an die Liebe erinnern. und uns fragen, ob wir das Urteil über den anderen brechen wollen oder nicht. Oder ob wir uns von Christus zurückrufen lassen in die Beziehung zu ihm, in die Beziehung zum anderen. Dass wir barmherzig sind mit dem anderen und barmherzig mit uns selbst. Das ist es letztlich, worauf ja Gemeinde fußt. Dass wir in Wahrheit und in Liebe barmherzig sein können im Umgang miteinander. Darauf fußt Gemeinde. Da kann Stärke von Gemeinde, dass wir auch Orientierung und Halt an Christus finden und ausrufen dürfen, daran kann das zur Entfaltung kommen. Wahrheit und Liebe. Der dritte Gedanke, warum mitmachen bei Gemeinde? Warum mitmachen bei Gemeinde? Diese Aufgabe ist doch eigentlich so groß. Reich Gottes bauen im Namen Jesu Christi. Das klingt ja schon fast anmaßend. Aber da entlastet uns der letzte Vers für heute, nämlich von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch alle stützenden Sehnen. Von ihm. Dabei erfüllt jedes Teil einzeln seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt. Wenn wir hier mitmachen, und dabei ist zunächst mal egal, ob man Gemeindemitglied ist, ob man Freund der Gemeinde ist, ob man sich hier zugehörig fühlt, ob man eben die Gemeinschaft mit den anderen schätzt und liebt, wenn wir uns anschließen an Gemeinde und wenn wir Gemeinde mitgestalten, dann sind wir immer Mitverursacher. Wir sind nie Hauptverursacher. Ich mag dieses Wort des Mitverursachers. Der Mitverursacher hat nicht die letzte Verantwortung. Er hat Verantwortung, ja, nämlich auch das, was ihm als Auftrag gegeben ist, wirklich mit bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Mit allem, was ihm zur Verfügung gestellt ist, mit allen Gaben, die uns geschenkt sind. Aber wir sind nicht der Hauptverursacher. Der Hauptverursacher von Gemeinde ist und bleibt Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Jesus Christus selbst ist am Werk, nach wie vor, in dieser Welt, in dieser Zeit. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, Kirche und Gemeinde ist vor dem Abbruch und dem Niedergang, auch da brauchen wir die ergänzende Sicht von anderen, nämlich der weltweiten Gemeinde zum Beispiel. Es war für mich eine der Schlüsselerfahrungen, als ich einmal an einer internationalen Tagung teilnahm. Und wir tauschten uns aus, wir saßen am Tisch mit Leuten von den Philippinen, aus Afrika, aus Südamerika und wir kamen ins Gespräch über die Frage, wie sieht Gemeinde bei euch aus? Und ich sagte, Gemeinde ist doch vor dem Aussterben. Unsere Kirchenmitgliedszahlen schrumpfen, wir verlieren Menschen, Einfluss von Gemeinde und von Glaube in Gesellschaft wird immer weniger. Haben wir eigentlich noch eine Stimme? Und da gucken mich die Kollegen völlig entgeistert an. Und gerade der Kollege aus Südafrika sagte, sag mal, ich weiß gar nicht, was bei euch los ist. Wir haben jedes Jahr 10% Wachstum. Wir machen eine Jugendfreizeit mit 100 Leuten und 10 kommen zum Glauben. In Südkorea, die am stärksten wachsende Kirche ist, man höre und staune, die katholische Kirche. Gemeinde und Glaube wächst in dieser Welt. Und manchmal sind wir so verhaftet in unserer Sicht, dass wir nur durch die Ergänzung des anderen wahrnehmen können, was Gott alles tut. Gott, Christus, baut seine Gemeinde in dieser Welt. Er baut sein Reich. Er ist am Werk und es gibt eigentlich keinen schöneren Ort. Das, was uns an Zeit, an Möglichkeiten, an Kraft gegeben ist, dort einzusetzen. Warum? Nicht nur, weil es ein großer, schöner Auftrag ist, eine große, kleine, große Aufgabe, an der wir mitgestalten dürfen, mit unseren kleinen Mitteln an diesem großen Plan, sondern auch deshalb, weil hier ein Ort ist, wo wir scheitern dürfen und wo wir scheitern können. Ich habe manchmal das Gefühl, Fehlerkultur, auch bei uns in der Organisation, Fehlerkultur ist eines der schwierigsten Übungen, dass man über das sprechen kann, was schiefgelaufen ist. Ich habe neulich eine E-Mail an eine Kollegin geschickt mit der Überschrift, ich habe einen ganz doofen Fehler gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals schon mal so eine E-Mail bekommen hat. Aber ich habe einen Fehler gemacht, ich musste es zugeben. Es war mir auch sehr unangenehm. Aber als wir dann anriefen, war es tatsächlich auch kein großes Problem und wir konnten den Fehler aus dem Weg räumen und wir haben besprochen, was wir machen können, damit das nicht wieder passiert oder wie wir den Fehler auffangen können infolge des Prozesses. Fehlerkultur, wir dürfen hier erst recht scheitern. Wir wissen doch alle, dass wir eigentlich gescheiterte Biografien sind. Also es tut mir leid, euch das so sagen zu müssen, aber ich glaube, wir sind alle gescheiterte Biografien. Weil wir alle wissen, wir können das Leben aus unserer eigenen Kraft nicht meistern. Wir brauchen Vergebung, wir brauchen Liebe, wir brauchen Wahrheit, wir brauchen das Evangelium und wir sind uns ganz sicher, nur dadurch, dass wir gemeinsam mit Christus leben, können wir mit Fehlern und Versöhnung und Barmherzigkeit umgehen. Wir dürfen hier Fehler machen. Wir dürfen lernen. Wir dürfen Schwächen zeigen. Und wir dürfen aus der Liebe von Jesus Christus heraus darauf vertrauen, auch dass wir damit lernen, auch angemessen umzugehen. Deswegen ist Gemeinde so ein wunderbarer Ort, sich zu engagieren. Weil man hier eigentlich, weil bei aller Schwäche passiert das natürlich auch, weil hier eigentlich immer mit Barmherzigkeit und Liebe einander begegnet werden kann. Ich sage nicht, dass wir alle perfekt sind. Und manchmal müssen wir uns genau daran erinnern, dass wir ja selbst mit Barmherzigkeit und Gnade empfangen worden sind von Christus und deshalb auch selbst mit Barmherzigkeit und Gnade anderen begegnen dürfen. Große, kleine Aufgabe. Ein kleiner Nebengedanke noch zum Schluss. Wir haben ja demnächst Ältestenwahl bei uns. Leitungsteam wird neu berufen. Frauen und Männer werden gefragt, ob sie sich bereit erklären können, in dieser Gemeinde verantwortlich mitzuwirken. Die Aufgabe als Leitende in dieser Gemeinde, und das gilt für alle Gemeinden, ist ja letztlich, der Gemeinde darin zu dienen, dass sich die Gaben der Einzelnen entfalten können. Es ist Aufgabe von Leitung, alle, die hier sind, besser zu machen. Einen Rahmen zu geben, in dem sie das, was Gott ihnen an Gaben geschenkt hat, zur Entfaltung bringen können. Einen Rahmen zu schaffen, in dem wir Wachstum erleben dürfen. Einen Rahmen zu schaffen, in dem wir diese Kultur der Barmherzigkeit leben. Und ja, auch als Leitende in dieser Aufgabe darf man scheitern und darf Barmherzigkeit erfahren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Angst vor dem Scheitern sollte nicht dazu führen, sich der Aufgabe nicht zu stellen. Und das gilt besonders jetzt in dieser Thematik, aber ganz genauso besonders auch in jeder anderen Thematik. Immer wenn es darum geht, auch mal was auszuprobieren innerhalb der Gemeinde, sollte die Angst vor dem Scheitern nicht dazu führen, es nicht zu probieren. Das sollten wir als Gemeinde miteinander hinkriegen, in Liebe und in Wahrheit einander zu stärken, aufzubauen. Denn dann, und so schließt der Predigttext, dann wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Bau der Gemeinde, Bau des Reiches Gottes, eine kleine, große Aufgabe, eine große, kleine Aufgabe. Die Stärke von Gemeinde, Halt und Orientierung in der Zeit von Meer und Wellen. Diese Stärke fußt nicht auf unserer Kraft, sondern darauf, dass eben Christus als unser Haupt Wahrheit und Liebe in uns groß und stark macht. Und es lohnt sich hier mitzugestalten, weil wir eben Reich Gottes bauen dürfen, immer in dem Wissen, dass Barmherzigkeit und Gnade größer sind als alles, was wir erfassen können.